Ja, wir haben das tolle Lied gesungen. Das Wort von Gott läuft um die Welt, von vorne nach hinten, von links nach rechts. Es will einfach uns auch sagen, dass das Wort Gottes die Welt in gewisser Weise einen Eroberungszug auch gemacht hat, dass wir heute auch die Möglichkeit haben, hier im Allgäu einfach das Wort Gottes in Händen zu halten und zum Lesen und darin auch zu studieren. Das ist eine tolle Sache und das ist etwas, wo wir einfach auch daran sehen, wie Gott einfach wirkt, wie Gott einfach jeden einzelnen Menschen erreichen möchte. Wir wollen heute Morgen auch das Wort aufschlagen und wir gehen in die Apostelgeschichte. Da sehen wir auch, wie Gott die Anfänge gewirkt hat, dass das Evangelium von Gott einfach auch ausgesandt wurde und alle Menschen erreichen kann. Und dazu lesen wir die im vierten Kapitel, da wo es in der Geschichte darum geht, wie Petrus und Johannes durch die Kraft Gottes einen Lahmgeborenen geheilt haben und dann die Menschen zusammenkommen sind und sie dann quasi Zeugnis ablegen haben können, wer das letztendlich war, der diesen Lahmgeborenen wieder völlig gesund gemacht hat und den Menschen gezeigt hat, dass es eine Hoffnung gibt und dass es ein Zeichen war, dass die Menschen Hoffnung schöpfen können. Und dann war die Menge ziemlich aufgerührt und es kamen auch andere Leute dazu, die das nicht gut fanden haben, dass da Petrus hier was gesagt hat mit dem Johannes. Und wir lesen jetzt die Verse 19 bis 20, nachdem Petrus und Johannes im Hohen Rat bei den Obersten der Juden waren, lesen wir jetzt: Petrus aber und Johannes antworteten und sprach zu ihnen: Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Zwei Verse, und doch sind es zwei Verse, die unwahrscheinlich viel Inhalt bewirken. Diese ganze Geschichte im Kapitel 4 von diesem Lahmen, der wieder gesund gemacht wurde, beinhaltet unwahrscheinlich viel Stoff, über das man viele Predigten halten kann. Es behandelt einfache Fragen wie: Was ist es, das ein Mensch zu einem Christen macht? Oder welche Autorität, welche Tatsachen besitzt eigentlich das Christentum, dass wir heute hier weiterhin das Wort verkündigen? Oder was sind die Konsequenzen oder die Schwierigkeiten, wenn du einmal Christ geworden bist, mit dem du hier auf Erden zu tun hast? Ich habe heute diese Predigt überschrieben mit Zeugnis geben. Wir haben heute Morgen schon ein schönes, ergreifendes Zeugnis gehört von der Manuela. Und in der Bibel lesen wir sehr, sehr viel, gerade in der Apostelgeschichte, vom Zeugnis geben. Und ich habe noch einen kleinen Satz dazu geschrieben: Zeugnis geben, sei allzeit bereit. Die Predigt habe ich in drei Punkten aufgegliedert. Der erste, die Grundlage des Christentums, Zeugnis. Der zweite, der Inhalt des Christentums, ist die Botschaft. Der dritte, der Tatbestand des Christentums, also die Fakten. Und ich möchte mit euch zu der Erkenntnis einfach kommen, dass Gott derjenige war, der damals durch das Zeugnis von den Aposteln und durch die Propheten das Werk von seinem Sohn auf dieser Welt fortgeführt hat. Er hat es damals getan und er tut es heute noch. Die Welt soll die Botschaft, die soll das Evangelium erfahren. Und jeder Einzelne soll die Möglichkeit haben, von dieser Botschaft, die Gott der Welt den Menschen zum Sagen hat, was mitzukriegen. Und das ist sein Wunsch und er tut es. Er bringt es dazu, dass das Wort tatsächlich von vorne nach hinten, von links nach rechts durch die ganze Welt reist. Aber was sind die Grundlagen des Christentums? Wenn wir in Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir sehr, sehr oft, dass die Apostel sich immer wieder auf Grundlagen beziehen. Und Epheserbrief, den schlagen wir mal schnell auf. Im Epheser 2, Vers 20 lesen wir auch, dass es eine Grundlage gibt für das Christentum, eine wichtige Grundlage für die Gemeinde. Und in Epheser 2, Vers 20 heißt es, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Also ihr, die Gemeinde, die Gläubigen, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Wer also wissen will, was das Christentum, was Gemeinde ist, der darf nicht Google aufrufen und fragen, ja, was ist denn das Christentum, was ist Gemeinde? Es nutzt auch nichts in der Zeitung über das Christentum viel zum Lesen oder in irgendwelchen philosophischen Büchern, auch im Gesetzbuch, die wir im bürgerlichen Gesetzbuch drin haben, werden wir wenig Grundlagen über das Christentum erfahren. Nein, wir sind heute wirklich in der glücklichen Lage, dass du in eine Bücherei gehen kannst und einfach dir für wenig Geld die Bibel kaufen kannst. Kannst du heute teilweise einfach für 1 Euro schon das Wort Gottes kaufen. Und da sollen wir nachschauen. Da müssen wir lesen. Und in der Apostelgeschichte finden wir schon ganz am Anfang auch zum Beispiel den Vers 1, im Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo es eben heißt, der Herr Jesus, er spricht zu seinen Jüngern und er sagt zu ihnen nach der Auferstehung, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, sagt er, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Ihr werdet meine Zeugen sein. Es waren die Apostel und Propheten, die wussten, was das Christentum war, weil sie waren direkt vom Herrn Jesus damit unterwiesen worden. Und die jüdischen Obrigkeit, vor denen jetzt Petrus und Johannes stehen, sie waren ratlos von dem, was hier geschehen ist in der Zeit. Sehr, sehr viele Menschen, tausende von Menschen sind zum Glauben gekommen. Ein Lama, der 40 Jahre lang schon gelähmt vor dem Pforte des Tempels stand, konnte plötzlich wieder springen und hüpfen und lobte und pries Gott. Was ist hier geschehen? Die Obrigkeit wusste nicht, was geschehen ist. Sie konnten aber Fragen stellen. Aber sie mussten auch Fragen stellen, weil sie die Wahrheit nicht gekannt haben. Heutzutage ist es so, wer versucht zu entdecken, was das Christentum ist, ohne die Grundlagen zu kennen, worauf das Christentum aufgebaut ist, der geht ganz, ganz schnell in die Irre. Der Grundgedanke, dass das Christentum oder die Gemeinde ebenso etwas ist wie das Zeitalter, in der Zeit, der wir leben, dass sich da was verändert. Ja, wir leben heute in der postmodernen Zeit und die Christen damals, die waren in einer ganz anderen Zeit und die Welt hat sich ja verändert. Und somit muss sich ja auch die Grundlage des Christentums irgendwie verändern. Man gleicht sich an, damit man halt mit der Welt noch kommunizieren kann. Aber das ist in gewisser Weise ein Irrtum. Wir sollen keine Christen sein wie ein Chamäleon, das sich ständig nur nach dem Zeitgeist der Welt orientiert. Unser Ausgangspunkt muss heute Morgen der gleiche sein, den die Christen damals gehabt haben. Unser Ausgangspunkt ist eben die Grundlage der Apostel und der Propheten. Und ich möchte aus Judas 3 den Vers zitieren, Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen für den ein für allemal überlieferten Glauben zu kämpfen. Judas schreibt, dass wir kämpfen sollen für den ein für alle Mal überlieferten Glauben. Die Apostel haben diese Grundlagen des Glaubens überliefert. Und die Gläubigen damals, die hatten das, was sie brauchten, was das Christentum ausmachte. Aber man musste immer wieder dafür kämpfen, weil man immer wieder in Gefahr war, diese Grundlage zu verlieren. Die Erschütterung, die im Christentum passiert ist, weil verschiedene Einflüsse von außen immer wieder hineingetragen wurde. Und das ist wichtig, dass wir diese Grundlagen aufrechterhalten, weil das die Grundlage ist für jeden einzelnen Menschen hier auf Erden, damit er die Wahrheit aus dem Wort Gottes erkennen kann. Und die Wahrheit, die macht einen jeden Einzelnen frei von den Zwängen. Und Männer wie Petrus, Johannes oder Jakobus, auch später Paulus, das waren diejenigen, die für diese Wahrheit gekämpft haben, die für diese Grundlagen eingetreten sind. Und sie haben dieses Zeugnis dieser Wahrheit aufrechterhalten und waren dazu bereit, ihr Leben dafür zu lassen. Bis zum Tod haben sie an dem festgehalten. Und es ist enorm, was seitdem geschehen ist. Die Apostel und das Evangelium hat die ganze damalige Welt auf den Kopf gestellt. Und wir halten heute alle dieses Erbe, dieses Ereignissen in Händen. Wir dürfen heute alle in der Schrift, im Wort Gottes lesen. Das würde es nicht geben, wäre das nicht geschehen. Hätte man an dieser Grundlage nicht festgehalten. Der zweite Punkt. Der Inhalt des Christentums, ihre Botschaft. Wenn wir uns den Inhalt anschauen, dann ist es einfach mal naheliegend, ein paar Verse davor zum Lesen, worüber haben sich denn die Obersten aufgeregt? Und da heißt es von Vers 17, aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet werde, wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Und als sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht in den Namen Jesus zu äußern, noch zu lehren. Hier finden wir die Worte vom Hohen Rat, die sehr verärgert und bestürzt waren über diese Bewegung, die hier entstanden ist, über den Petrus und den Johannes, die ja in der Öffentlichkeit gesprochen haben. Und wir finden den Ärgernispunkt. Sie sagen, was ihnen eigentlich nicht passt. Es ging denen nicht darum, dass sie vielleicht irgendwas gesagt hätten oder dass sie irgendwie einen Vortrag gehalten hätten. Nein, sie sagen, sie wollen nicht, dass sie im Namen Jesus reden oder predigen. Das war das Problem. Es waren also nicht die Gedanken und die Ideen, die die Apostel von sich aus vielleicht gebracht hätten. Ja, das mit dem Jesus war so und so und so und so und warum das geschehen ist. Diese Gedanken waren nicht das Problem. Es war auch nicht so, dass die Apostel vielleicht irgendwelche philosophische Gedanken und Ideen vielleicht vorgetragen hätten. Das wäre alles auch kein Problem gewesen. Das Problem war, dass sie wirklich im Namen ihres Herrn Jesus Christus aufgetreten sind. Vielleicht könnte man sagen, ja gut, Petrus und Johannes, das waren ja einfache Männer. Sie waren ja Fischer, sie waren ja keine Gelehrten. Woher hätten sie denn überhaupt was über Lehre wissen können? Sie waren 3 Jahre mit dem Herrn Jesus zusammen, also haben sie das einfach kopiert und haben das jetzt einfach so weitergegeben. Ist ja naheliegend. Und sie haben ja in einer Art und Weise gesprochen, was ja unüblich war, weil sie, die Leute, die haben ganz schnell gemerkt, ja, sie sind ja ungebildet gewesen. Aber dem kann man auch ganz schnell entgegentreten, dass ja Paulus ebenso aufgetreten ist. Paulus konnte sich hervorragend aus mit den Schriften und den Kommentatoren von den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Er kannte all ihre Lehren. Er kannte ihre Lehrer. Er war auch unterrichtet, was die griechische Philosophen anbelangt. Er wusste, was die Philosophie gelehrt hat zu der damaligen Zeit. Aber Es war nicht nur sein hervorragender Verstand, der eigentlich ihn hervorgehoben hat, den Paulus, von allen anderen. Er war wirklich einer, der sehr, sehr gut Bescheid wusste. Aber auch Paulus hielt es mit Petrus und Johannes, dass er von sich selber aus nichts weitergegeben hat, sondern er hat nur im Namen des Herrn Jesus gesprochen. Und im 1. Korinther 2, Vers 2 heißt es, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und das war für viele zu viel. Das war für manche Korinther zu viel, dass er nicht aufgetreten ist und von den Philosophen was weitergegeben hat. Nein, er hat einfach nur im Namen Jesus Christus gesprochen. Er hat sich selber zurückgenommen, all seiner Intelligenz, all seiner Erfahrung und Ausbildung und hat das Zeugnis vom Herrn Jesus weitergegeben. Warum hat er das gemacht? Weil er wusste, dass die ganze Gelehrsamkeit vergeblich war. Sie war sogar ein Problem für die Menschen. Weil das Evangelium, das er hier verkündigt hat, nichts ist, was er von sich aus erfunden hat, sondern eine Botschaft, die er erhalten hat und die er weitergeben soll. Es waren nicht seine Ideen. Im Apostelgeschichte, wenn wir aufschlagen, 26, da spricht Paulus das auch wieder an. Da heißt es in Vers 16, aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße, denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugnis und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erschienen bin. Ich werde dich herausnehmen und dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Macht des Satans zu Gott. Also hier sagt er, dass der Herr Jesus ihm begegnet ist, der Herr Jesus derjenige war, der vor Damaskus ihm erschienen ist und dass er vom Pferd gefallen ist und dass er auf dem Boden gelegen ist. Und der Herr Jesus hat gesagt, ich werde dich zu einem Diener, zu einem Zeugen machen. Und du sollst hingehen zu den Menschen und ihnen diese frohe Botschaft von mir verkünden, als Zeuge und als Lehrer, um ihnen die Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis, von der Macht des Satans zu Gott hin. Und hier dürfen wir sehen, dass es Gott ist, der das Werk seines Sohnes in seinen Dienern und in seinen Zeugen weiterführt. Und wenn seine Diener und Zeugen auftreten, dann haben sie das immer in der Autorität, in dem Namen vom Herrn Jesus getan. Sie haben über ihn und über das, was er gesagt hat, verkündigt und gelehrt. Und das nicht, weil es ihre Idee gewesen wäre, sondern weil es ihnen offenbart wurde vom Herrn selber. Und somit können wir in unserer Geschichte hier auch den Petrus und den Johannes besser verstehen, wenn sie vor den Obersten gestanden sind und wenn die Obersten ihnen verboten haben, in diesem Namen weiterzureden, dass sie dementsprechend reagiert haben. Und dass sie gesagt haben, wir geben ja nicht unsere eigene Weisheit weiter, noch die eines Menschen. Wenn wir auch klug daherreden könnten, es geht ja gar nicht um uns. Wir verkündigen einzig allein die Weisheit Gottes. Wir verkündigen Jesus Christus, der Gottes Weisheit ist für diese Welt. Er hat uns diese Weisheit gegeben. Gott hat uns Christus gegeben, damit wir eine weise Entscheidung treffen können. Und mit der Kraft des Heiligen Geistes, die Gott uns verliehen hat, geschehen jetzt diese Dinge. Und wir bezeugen den Sohn Gottes. Und wenn wir etwas weitergeben, dann geben wir immer die Weisheiten Gottes weiter, die er uns durch seinen Sohn vermittelt hat. Und in dem Augenblick, wo ein Mensch vielleicht erkennen mag, Ja, über was das Christentum eigentlich lehrt, über was sie reden. Dann verschwinden vielleicht auch so manche Probleme, die wir Menschen haben mit der Bibel, wenn es um intellektuellen Dingen geht. Dann sieht man nämlich, dass es hier gar nicht um das menschliche Werk geht, sondern dass es hier darum geht, dass Gott uns Menschen eine Offenbarung gegeben hat und die im Vordergrund steht. Der Tatbestand des Christentums. Also wenn wir von Zeugen reden und dass das Christentum ja auf Zeugen aufgebaut ist, dann muss man natürlich auch wissen, was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist jemand, der vor Gericht geladen wird, um eine Aussage über eine von ihm persönlich beobachtetes Geschehen zu machen. Und somit ist das im Gericht ein Gegenstand zum Prüfen, dass ich die Wahrheit erkennen kann. Ein Zeuge bringt Beweise für das, was sich ereignet hat, zum Vorschein. Es sind also Tatsachen, die ein Zeuge zu Protokoll gibt. Nämlich etwas, was sichtbar ist, was hörbar oder ertastbar. Begebenheiten, die sich ereignet haben, das bringen Zeugen dar. Und es ist eine fundierte Grundlage, die hier die Richter brauchen, um eine Entscheidung zu treffen. Und jetzt wirst du vielleicht fragen, ja, was unterscheidet also das Evangelium? Was unterscheidet also das Christentum von allen anderen Lehren und von anderen Religionen? Philosophie ist ein griechisches Wort und ist zusammengesetzt mit dem Wort Philia, was eben freundschaftliche Liebe bedeutet, und Sophia, was menschliches Wissen oder menschliche Weisheit bedeutet. Und zusammen könnte man sagen, Philosophie bedeutet, Freund des Wissens zu sein. Und solche Menschen machen sich viel, viel Gedanken über die Welt, um zu prüfen, ob das wirklich so ist, wie wir die Welt sehen und verstehen, über das Leben, und auch sie machen sich viel Gedanken über die Liebe, über das, was unser Menschen einfach ausmacht. Und so entstehen Lehren. Und aus diesen Lehren entstehen auch Religionen. Aber es bleibt eine Philosophie, es bleibt Lehre von Menschen, die gründen nicht auf Geschichte und nicht auf Tatsachen, sondern die begründen etwas, was man sich vorstellt, wie etwas sein könnte. Sie magen vielleicht über Geschichte und über Tatsachen nachdenken, aber es bleibt nur ein Denken über Dinge. Das sind denkbare Möglichkeiten. Und weil das von uns Menschen ausgeht, ist es subjektiv. Es bleibt immer in gewisser Weise eine Theorie. Sokrates hat einmal gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Weil die Weisheiten aus ihm herauskommen müssen und es ist nicht gesichert, nicht abgedeckt von außen. Also, die denkbare Wahrheit, das Wissen, kommt nur aus dem Menschen heraus und ist somit subjektiv und nicht objektiv. Ja? Menschen können irre gehen und Menschen sind auch voreingenommen, wenn sie über bestimmte Themen nachdenken. Anders das Evangelium, anders das Christentum. Das Evangelium hingegen baut auf historisch fundierten Tatsachen auf. Können wir nachlesen. Wir schlagen auf 2. Petrus und gehen ins 1. Kapitel. Und wir lesen die Verse 13 bis 18. Da schreibt Petrus, ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus mir kundgetan hat. Ich werde aber darauf bedacht sein, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihm erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir mit ihm auf dem heiligen Berg, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Also hier gibt Petrus auch den Grund an, worauf er sein Glauben gründet. Er sagt gewisserweise, dass er ein Zeugnis war von einer historischen Tatsache. Bei dem Berg der Verklärung, als der Herr Jesus bei ihnen war und sie zu dritt waren mit den Jüngern, da hat der Himmel sich geöffnet und sie haben die Stimme Gottes gehört, wie er Zeugnis abgelegt hat über seinen Sohn. Dies ist mein geliebter Sohn. Und das ist einfach nur ein Fakt, eine Tatsache, wo alle drei miterlebt haben und wo sie gesehen haben, wie der Herr Jesus danach auch verwandelt wurde und ein strahlendes Angesicht bekommen hat. Das sind Fakten. Aber wir können auch weitergehen und den Johannes zu Wort kommen lassen. Dann gehen wir in den ersten Johannesbrief. Und im ersten Johannesbrief beginnen wir die ersten vier Verse zu lesen. Und dann schreibt Johannes, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben von Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Das wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Auch hier bezeugt der Johannes, worauf ihr Glaube ruht, dass es Fakten und Tatsachen sind, die sie gesehen, gehört, betastet haben. Und nochmal angeschaut haben und nochmal nachgeschaut haben, dass das wahr ist von dem, was sie sprechen. Und sie bezeugen nicht nur Tatsachen, sondern sie glauben auch diesen Tatsachen. Und es ist auch in gewisser Weise ein Glaubenszeugnis, das sie zum Ausdruck bringen. Weil es nicht nur um Dinge geht, sondern es geht um das Leben, um das ewige Leben, das beim Vater war, aber jetzt hat, mit dem sie Gemeinschaft haben und das auch in ihrem Leben Fakt ist. Also, das Christentum berichtet nicht nur von objektiven Fakten, die sie von dem Herrn Jesus gesehen oder gehört haben, was vor Gericht auch Bestand hat, sondern es bezieht auch die Autorität der Auslegung in der Bedeutung quasi, dass sie dies auch auslegen können, weil diese Wahrheit in ihnen ist, weil diese Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, die Gemeinschaft mit dem Vater real ist in ihrem Leben. Sie sind in gewisser Weise selber ein lebendiges Zeugnis, weil sie nicht nur von der Wahrheit Zeugnis ablegen, sondern die Wahrheit in ihrem Leben erfahrbar geworden ist. Und so kann Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat gewisserweise auch sagen, wir sind Zeugen. Ihr seid die Obersten Israels und seid auch als Autorität von Gott hier auf dieser Welt eingesetzt worden. Aber wir respektieren eure Autorität. Wir respektieren euch. Aber wenn ihr von uns verlangt, nicht mehr im Namen vom Herrn Jesus zum Sprechen oder zum Predigen oder Zeugnis zu geben, dann können wir aufgrund dessen, was wir gesehen und gehört haben, aufgrund dessen, was wir selber in unserem Leben wissen oder was wir selber erfahren haben, nicht schweigen. Aufgrund dessen, was er ist von Gott bezeugt als sein Sohn. Wozu er gekommen ist? Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und weil er in uns Wohnung gemacht hat, weil er das ewige Leben in uns hineingelegt hat, sind wir gar nicht mehr in der Lage, nicht von ihm zu sprechen. Urteilt selbst, ob es recht ist, Gott mehr zu gehorchen, als euch mehr zu gehorchen als Gott. Wir müssen von diesen Dingen reden, weil es so ist, wie es hier steht, Jesus Christus ist unser Leben. Er ist unsere Lebenskraft geworden. Und davor können wir nicht schweigen. Ersten Petrusbrief heißt es einmal im dritten Kapitel, die Verse 14 bis 16. Aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung jeden gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Also hier ist es interessant, dass Petrus sagt, wir Christen brauchen eigentlich vor keinen Menschen Angst haben. Wir werden in Bedrängnis kommen. Diese Botschaft, die wir verkünden, von denen wir zeugen, das Leben, das in uns ist, das wird in dieser Welt anecken. Das wird Schwierigkeit geben. Aber wir müssen uns nicht davor fürchten. Und wenn du sagen kannst, dass der Herr deine Lebenskraft ist, dann brauchst du dich auch nicht mehr vor der Welt fürchten, weil der, der in dir wohnt, größer ist als wie der, der über der Welt momentan sein Unwesen treibt. Wie kann man Angst überwinden, wirst du fragen. Hier heißt es, überwinde die Angst in dem, dass du den Herrn in deinem Herzen heiligst. Was bedeutet das? Den Herrn in einem Herzen zu heiligen bedeutet, dass man sich absondert und dass der Herr in deinem Herzen regieren darf, dass er derjenige ist, der dich führen und leiten darf. Er soll zum Herrscher in deinem Leben werden und das nicht nur über das, was du sprichst, sondern auch über all das, was du in deinem Leben tust. Und in Zeiten der Bedrängnis bewirkt dann das Leben, das du mit Christus in deinem Herzen führst. Das bewirkt dann, dass du mutig und kraftvoll von ihm Zeugnis geben kannst. Dass du dich nicht mehr fürchten musst, weil der in dir wohnt, mächtiger und stärker und herrlicher ist, als wie alles andere, das außenrum erschaffen wurde. Und das kannst du auch im Alltag anwenden. Freimütig zu sein, den Menschen mit ruhig und bedächtig begegnen, nicht aufbrausend zu sein, sondern ehrerbittend und freundlich. Gott möchte durch das Zeugnis der Christen in dieser Welt wirken. Und er will das Werk vom Herrn Jesus weiterführen. Aber er möchte das auch durch jeden einzelnen Gläubigen tun. Und deswegen ist Zeugnis geben etwas, worin jeder Christ gefordert ist. Aber wie kann ich Zeugnis geben? Ich habe für euch solche Zettel vorbereitet, die lege ich dann hinterher im Ausgang hin, da wo ich für jeden Einzelnen einfach ein bisschen zum Nachdenken über das heutige Predigen zum Sinnen einfach ein bisschen anregen möchte, dass ihr das vielleicht wieder aufweckt, das in euch schlummert, dass das Zeugnis Christus in euch wieder hervorkommt und auch die Menschen vor dir und hinter dir, links und rechts von dir, einfach wieder angesteckt werden von dem Wort des Lebens. Ja, da kann jeder dann sich was nehmen und vielleicht auch ein bisschen in ein kleines Bibelstudium gehen und ein paar Denkanstöße geben. Ich möchte nur kurz darauf eingehen, was das für Punkte sind. Zuerst ein Hinweis, Zeugnis geben darf nie eine belastende christliche Pflicht sein. Wenn du das so empfindest, dann hast du ein falsches Denken. Sondern es ist das dankbare Vorrecht derjenigen, die Christus in ihrem Leben erfahren haben. Also, das Zeugnis geben ist etwas, was ich aus Dankbarkeit gerne tue. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal diese Frage gestellt habe, aber wisst ihr, was der Unterschied zwischen einem Pionier und einer Frikadelle oder Fleischpflanzel ist? Nein? Ein Pionier ist ja jemand, der vorangeht, der Wege ebnet, der einfach immer wieder voranpirscht. Und Frikadelle, wisst ihr ja selber. Der Unterschied zwischen einer Pionier und Frikadelle ist, ein Pionier ist allzeit bereit. Eine Frikadelle erst nach 5 Minuten. Die muss man noch heiß machen. Ja, Pioniere sind von sich selber aus schon begierig und heiß voranzuschreiten. Und das, denke ich, das ist das Zeugnis, was wir im Apostelgeschichte immer wieder sehen von den Aposteln. Sie waren Pioniere, sie waren bereit, immer und alle Zeit Zeugnis zu geben von der Hoffnung der Herrlichkeit in uns. Es geht um eine Verkündigung im Zeugnis, aber in erster Linie verkünden wir eine Person. Im Christentum stand von Anbeginn mehr eine Person als eine Philosophie oder irgendein religiöses System im Vordergrund. Und deswegen war das vielleicht für die ersten Christen damals auch viel, viel einfacher, Zeugnis von einer Person abzulegen. Weil es ging ja gar nicht um Philosophie oder um irgendwelche Gesetze, die man einhalten muss und lehren. Alle Menschen konnten die verwandelte Kraft, die sie bei den Jüngern gesehen haben, die die Jünger beim Herrn Jesus gesehen haben, als er auferstanden ist, die konnten das sehen, aus erster Hand erfahren. Ob arm oder reich, ob gebildet oder ungebildet, alle haben das gesehen und wussten, hier geht es um eine bestimmte Person, um ein Ereignis. Aber wenn die Menschen zum Glauben gekommen sind, hat man ihnen natürlich auch eine Wahrheit weitergegeben. Es war das Ziel der Apostel, dass gläubig gewordene sofort in wichtigen Tatsachen natürlich unterwiesen wurden, damit dem gesunden Wachstum Christus, dass Christus die Beziehung, die sie mit Christus haben sollen, dass diesem Wachstum nichts Hinderliches im Weg steht. Und deswegen wurden sie natürlich auch belehrt über die wichtigsten Sachen. Damit die lebendig wichtige Gemeinschaft einfach gefördert wurde zwischen ihnen und dem Sohn Gottes. Also wurde auch Wahrheit weitergegeben. Dann war es wichtig, dass ein Zeugnis sollte man in Liebe weitergeben. Also in Liebe bezeugen. Gott stellt uns nicht nur in sein Werk, um von der Versöhnung durch Jesus Christus zu reden. Das wäre zu wenig. Er will auch, dass die motivierende Kraft, die Kraft der Liebe Christi in uns die Welt erkennt und dass die Welt das auch erfahren darf, wie du mit der Welt umgehst, dass du auch Liebe dabei ist, dass es nicht nur leere Worte sind, sondern dass es mit Inhalt gefüllt wird. Also das Evangelium in Liebe bezeugen. Und das Evangelium soll vorgelebt werden, als ein konsequentes Zeugnis. Ein solches Zeugnis ist kein anstrengendes, belastendes Zeugnis. Ja? Ein Zeugnis will bereit sein, jeden und in jeder Lage die Gelegenheit zu geben, dass du in mein Leben hineinblicken kannst und dass du von meinem Leben was von der Wahrheit, die in mir steckt, erkennen kannst. Und das bedeutet, dass ich transparent versuche, mein Leben zu leben und dass ich ein demütiges und aus Liebe geprägtes Leben auch führen kann. Das Antwort gibt auf viele Fragen, wenn Schicksalsschläge oder sonstige Dinge über mein Leben kommen. Und so ein Zeugnis, das kann ohne Worte auskommen. Wenn nötig, dürfen wir was dazu sagen. Dann sollst du ein persönliches Zeugnis weitergeben. Bei den Christen in der Apostelgeschichte sehen wir, am Anfang waren sie sehr, sehr eng beieinander mit allen Aposteln, die dann aufgestanden sind und Großes bewirkt haben. Aber dann kam eine starke Verfolgung und die Gläubigen wurden ausgestreut in allen Richtungen. Und die Apostel blieben zurück in Jerusalem. Jetzt hatten die Gläubigen bei der Verfolgung, wo sie rausgegangen sind, ja gar nicht mehr so die großen Säulen um sich herum. Und dennoch haben sie angefangen, in jeder Situation ein Zeugnis abzugeben. Weil sie davon nicht schweigen konnte, von der Liebe Christi, die in ihnen jetzt hat diese Freiheit gegeben hat. Sie mussten von ihm weiter erzählen, weil die Liebe Christi sie gedrängt hat, Zeugnis abzulegen in der Welt. Und umso mehr die Verfolgung gelastet hat auf den Menschen, umso mehr wurde das Evangelium verbreitet. Dann lesen wir aber auch in der Bibel, dass es ein gemeinsames Zeugnis gibt. Der Herr Jesus wusste sehr wohl um die Kraft eines gemeinsamen Zeugnisses. Als er seine Jünger aussandte in die Welt, tat er das zwei um zwei. Und es ist einfach gut, wenn die Welt erfährt, da kommt nicht nur eine einzelne Person, der vielleicht seine eigenen Vorstellungen hat, sondern wenn er sieht, hier sind Geschwister, die füreinander und miteinander einstehen und im Werk des Herrn einfach von ihm Zeugnis ablegen. Zwei in zwei, in der Einheit, gemeinsam das Evangelium in die Welt tragen. Das kann man zu zweit machen, das kann man aber auch in der Einheit, in der Gemeinde als Einheit auch tun. Und dazu möchte ich euch heute Morgen einfach ermutigen, dass ihr das einfach in die Woche mitnimmt, dass ihr euch vielleicht Gedanken macht, wo kannst du in deinem Leben neu diese Zeugniskraft aufleben lassen, wo kannst du dich vielleicht aber auch zusammentun mit einem Bruder oder einer Schwester, um vielleicht gemeinsam dieses Zeugnis in Zweierschaft weiterzugeben und wo können wir als Gemeinde, als Einheit das Werk des Herrn vorantreiben. Amen.